RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Anfang April präsentierte US-Präsident Trump seine Liste mit Zöllen gegen fast alle Länder weltweit. Der globale Handel sollte umgekrempelt werden zugunsten der USA und auf Kosten der anderen. Doch damit soll vorerst Schluss sein. Ein US-Gericht hat die meisten Zölle gestoppt. Trump habe seine Befugnisse überschritten, so die Richter. Im Weißen Haus ist die Empörung jetzt groß.
49 Seiten lang ist die Urteilsbegründung der Richter. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass Donald Trump zu weit gegangen ist. Die Verhängung von wechselseitigen Zöllen auf Waren aus aller Welt ginge über alle Befugnisse des US-Präsidenten hinaus. Als Trump die Zölle Anfang April verkündet, beruft er sich auf ein Notstandsgesetz von 1977. Das sei verfassungswidrig gewesen, so das Gericht. Ein Notstand sei nicht erkennbar und zuständig für den Außenhandel alleine der US-Kongress. Als Folge des Gerichtsentscheids sollen sowohl die wechselseitigen Zusatzzölle aufgehoben werden, als auch der globale Basiszoll von 10%. Bestehen bleiben jedoch Zölle auf bestimmte Produkte wie Stahl, Aluminium und Autos, weil diese nicht auf Grundlage des Notstandsgesetzes erlassen worden waren. Eine Reaktion der US-Regierung lässt nicht lange auf sich warten. Nur Minuten nach der Urteilsverkündung teilt sie mit, die Entscheidung des Gerichts anzufechten. Es gibt einen beunruhigenden Trend, dass sich nicht gewählte Richter in den Entscheidungsfindungsprozess des Präsidenten einmischen. Amerika kann nicht funktionieren, wenn Präsident Trump seine diplomatischen oder handelspolitischen Verhandlungen von aktivistischen Richtern durchkreuzen lässt. Wirtschaftsexperten sehen auch nach der juristischen Blockade keinen Anlass für Entspannung im Handelsstreit. Die Einmischung der Gerichte in den Prozess kann für Präsident Trump eine Provokation sein. So sehr ich Zölle auch ablehne und ihre Abschaffung wünsche, denke ich, dass diese Art der rechtlichen Einmischung nach hinten losgehen kann. Gut möglich, dass der Zollstreit am Ende hier landet vor dem obersten Gerichtshof, an dem die konservativen Richter eine Mehrheit von 6-3 Stimmen haben. Mal wieder ist es ein Gericht, das Donald Trump stoppt, zumindest vorerst. Denn das letzte Wort ist noch längst nicht gesprochen. Gut möglich, dass die nächste Instanz die Zölle wieder einsetzt oder die US-Regierung andere Gesetze nutzt, um neue Zölle zu verhängen. Die Unsicherheit für die Weltwirtschaft, sie bleibt.
Wir bleiben in den USA. Die Zeit von Elon Musk an der Seite von Trump ist erst einmal vorbei. Der Tech-Milliardär sollte für die US-Regierung die Kosten massiv reduzieren. Jetzt verkündete Musk seinen Rückzug. Der Einsatz gehe planmäßig zu Ende, teilte er mit. Die tatsächlichen Einsparungen blieben hinter den Ankündigungen von Musk zurück. Trotzdem haben tausende Regierungsangestellte ihren Job verloren. Zuletzt war Musk auf Distanz zu Trump gegangen und hatte auch die Zollpolitik kritisiert. Seit 75 Jahren meistern Christi Himmelfahrt wird der internationale Karlspreis in Aachen verliehen. Er gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Diesmal ist die Preisträgerin EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Mit Entschlossenheit und Weitsicht leite sie die Europäische Union, hieß es in der Begründung. Der Preis ist in diesem Jahr erstmals mit 1 Million Euro dotiert. Von der Leyen will mit dem Geld Kindern in der Ukraine helfen.
Sie steht für Europa wie kaum eine andere. Seit mehr als 5 Jahren ist Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission. Für ihre Verdienste bekommt sie heute den Karlspreis.
Europa ist mein Leben. Und es ist die größte Ehre meines Lebens, hier heute vor Ihnen stehen zu dürfen.
In Brüssel geboren und mehrsprachig aufgewachsen, später erst Karriere in der deutschen, dann in der europäischen Politik. Sie gebe Europa in der Welt eine Stimme, eine europäische Stimme, lobt der Bundeskanzler.
Als die starke Vertreterin eines starken Europas. Liebe Ursula von der Leyen, wir erleben das ganz aktuell in den Verhandlungen über die Zölle, die du in unser aller Namen zurzeit führst, mit den USA, aber auch mit der Volksrepublik China. Wir Europäer wollen keine Eskalation. Nein, wir wollen mehr freien Handel und weniger Zölle und weniger Beschränkungen.
Von der Leyen fordert in Aachen, ein neues Friedenskonzept zu entwickeln. die EU zu erweitern und die Demokratie zu stärken.
Wir können uns nicht von den gewaltigen Veränderungen, die wir erleben, aus der Bahn werfen lassen oder erneut dem Irrglauben verfallen, dass der Sturm einfach vorbeiziehen wird, dass alles wieder so wie früher wird. So wird es nicht kommen.
Die Europäer müssten sich noch unabhängiger machen, um gemeinsam den Frieden und die Freiheit zu verteidigen.
Die Lage im Gazastreifen bleibt dramatisch. Zwar lässt Israel wieder humanitäre Hilfe zu, aber Lebensmittel sind weiter sehr knapp. Bei einem Ansturm auf ein Verteilzentrum des Welternährungsprogramms sind nach UN-Angaben mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Die israelische Armee setzt ihre Luftangriffe weiter fort. Nach eigenen Angaben gegen Einrichtungen der Terrororganisation Hamas. Von Seiten der Palästinenser hieß es, dass auch heute wieder zahlreiche Zivilisten getötet worden seien.
Mitten in der Nacht seien sie von Luftangriffen aus dem Schlaf gerissen worden. Hier in Jabalia im Norden von Gaza, berichten Augenzeugen. Von der Familie, die hier Zuflucht gefunden hatte, ist kaum noch jemand am Leben. Unter den Toten Frauen, Kinder, Großeltern. Das ist kein Krieg gegen die Hamas, das ist ein Krieg gegen Zivilisten und Unschuldige. Ich sehe das als Genozid oder ethnische Säuberung, die zur Vertreibung führt. Aber wo schaut die Welt hin? Vor dem UN-Sicherheitsrat berichtete ein amerikanischer Chirurg von seinen Erfahrungen aus dem Gazastreifen. Ich habe keinen einzigen Kämpfer gesehen oder behandelt während meiner 5 Wochen in Gaza. Meine Patienten waren 6-Jährige mit Schrapnellen im Herz und Kugeln im Kopf. Schwangere Frauen, deren Becken zerstört waren, deren ungeborene Babys tot waren. Gestern chaotische Szenen in Zentral-Gaza, nachdem Menschen in dieses Warenlager der Vereinten Nationen eingebrochen sind. Immer wieder sind Schüsse zu hören. Die UN rufen Israel dazu auf, sofort mehr Hilfe in den Gazastreifen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Menschen nicht verhungern. In Israel berät das Sicherheitskabinett über einen neuen US-Vorschlag zu einer Waffenruhe. Berichten zufolge sollen demnach 10 Geiseln freigelassen werden während einer Waffenruhe von rund 60 Tagen. Netanjahus Regierung hatte zuletzt immer wieder bekräftigt, man werde den Gazastreifen dauerhaft einnehmen, die Hamas komplett zerstören. Bedingung für ein Ende des Krieges sei auch die Umsetzung des Trump-Plans, der die Vertreibung der Palästinenser aus Gaza bedeuten würde.
Sophie von der Tann in Tel Aviv, was sieht der US-Vorschlag für eine Waffenruhe vor und wie sind die Reaktionen darauf?
Offizielle Statements dazu gibt es nicht. Also das stützt sich alles auf Medienberichte. Und da ist die Rede von 60 Tagen möglicherweise Waffenruhe, von 10 lebendigen Geiseln, die freigelassen werden sollen. Und die Vereinten Nationen sollen wieder die Hilfslieferungen organisieren. Aber dazu hat sich bisher keine der beiden Seiten, weder Israel noch die Hamas, offiziell geäußert.
Wie realistisch ist es denn, dass dieser Vorschlag umgesetzt wird?
Also wir müssen das jetzt abwarten. Wir hatten so eine Situation schon so oft und dann ist doch wieder alles ins Stocken gekommen. Und der Knackpunkt wird wahrscheinlich auch weiterhin sein, das Thema Kriegsende. Die Hamas fordert ein Ende des Krieges und da signalisiert die Regierung Netanjahu ganz klar, auch wenn es eine Waffenruhe gibt, auch wenn Geiseln freigelassen werden, der Krieg soll weitergehen. Das Ziel ist, den Gazastreifen dauerhaft einzunehmen. Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner wollen Siedlungen im Gazastreifen bauen. Und das treiben sie auch im Westjordanland voran. Dort wurden gerade 22 völkerrechtswidrige Siedlungen von der israelischen Regierung genehmigt. Und damit wolle man einen palästinensischen Staat verhindern, heißt es ganz offiziell. Die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now wirft der israelischen Regierung vor, dass sie statt Frieden de facto Annexion und Besatzung vorantreibe.
Dankeschön, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Nach dem Gletscherabbruch im Schweizer Lötschental drohen nun neue Gerölllawinen und auch Flutwellen. Die Behörden haben weitere Ortschaften räumen lassen. Das Dorf Blatten ist fast vollständig zerstört. Eine meterhohe Geröllschicht war dort gestern niedergegangen. Sie hat fast den gesamten Ort unter sich begraben. Der Fluss Lonza hat sich dadurch zu einem See aufgestaut. Er könnte in den kommenden Stunden zu Tal gehen und alles mitreißen. Für Hilfskräfte und auch für die herbeigerufenen Soldaten ist es derzeit zu gefährlich, einzugreifen. Sandra Bieger beobachtet die Lage im Lötschental in der Schweiz. Auf was müssen sich die Menschen vor Ort in den nächsten Stunden einstellen?
tatsächlich auf eine riesige Flutwelle. Dann nämlich, wenn der Pegelstand dieses Sees weiter so rasant steigt wie zuletzt, dann könnte morgen früh der Wasserstand höher sein als diese Geröllberge, die sich aufgetürmt haben. Und dann könnten die Wassermassen über diese Geröllberge ins Tal hinunterdonnern. Im schlimmsten Fall reißen diese Wassermassen dann auch noch Schutt mit sich und wir müssen mit regelrechten Gerölllawinen rechnen. Fachleute haben deshalb großes Interesse dran, diesen See so schnell wie möglich zu entleeren. Aber das ist extrem schwierig, weil man sich direkt an dem See oder dort, wo bis gestern noch das Dorf Platten war, überhaupt nicht aufhalten kann im Moment aus Sicherheitsgründen, weil immer noch Geröll vom Berg runter donnert und man weiß nicht, wie man der Lage Herr werden soll. Vorsorglich haben jetzt schon Anrainer direkt, die direkt am Fluss wohnen, wurden aufgefordert, ihre Häuser und Höfe zu verlassen. Also den Menschen im Lötschental dürfte eine weitere sehr, sehr unruhige Nacht bevorstehen.
Dankeschön, Sandra Bieger in Genf. Eine Füttermaschine für Ferkel, eine Software zur Krebserkennung oder ein Anzug, mit dem man wie Spider-Man Wände erklimmen kann. Beim Jugendforscht-Finale in Hamburg zeigen junge Menschen aus ganz Deutschland ihre Erfindungen. Insgesamt 167 Teilnehmende im Alter von 15 bis 21 Jahren treten da an. Am Sonntag werden die Sieger gekürt. Vielleicht ist dann genau diese Idee ganz vorn mit dabei.
Auf diesen Tag haben die Geschwister Eva und David Schi aus Hamburg, 14 und 16 Jahre alt, monatelang hingearbeitet. Jede freie Minute floss in die Entwicklung ihres Findbots. Der Roboter soll den Alltag von Menschen mit eingeschränkter Mobilität erleichtern, Gegenstände in einem Raum finden, erkennen und bringen.
Wir haben eine Spracherkennung, eine Sprachrückgabe und mit dieser Kamera kann dann der Roboter das Handy, das zu greifende Objekt, erkennen.
Ihren Roboter haben sie hier im Schülerforschungszentrum in Hamburg entwickelt, für ihre Großeltern, die in China leben. Die beiden haben dem Roboter per künstlicher Intelligenz beigebracht, Objekte zu erkennen. Und viele einzelne Bauteile haben sie in einem 3D-Drucker selbst produziert. Bis kurz vor dem Jugendforscht-Finale wurde noch fleißig an dem Findbot getüftelt.
Ich würde sagen, dass der Preis jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern auch, dass man viel Spaß dran hat und dass man das erreicht, was man sich als Ziel gesetzt hat. Das heißt, dass der zum Beispiel bei der Vorstellung, bei der Jury funktioniert.
In diesem Jahr findet der Nachwuchswettbewerb zum 60. Mal statt. Mehr als 340.000 Kinder und Jugendliche haben in all den Jahren teilgenommen.
Während vielleicht in den ersten Jahren was mit grundlegenden Computertechnologien, haben wir heute KI, viele Nachhaltigkeitsthemen, Umweltschutz, Wasser und das verändert sich mit den Jugendlichen.
Eva und David müssen jetzt noch Hand anlegen für den letzten Feinschliff an ihrem Findbot, damit alles rund läuft, wenn die Jury bei ihnen vorbeikommt.
Diese beiden hatten gestern Abend allen Grund zur Freude. Bei der Turn-EM in Leipzig haben Timo Eder und Carina Schönmeier Gold gewonnen. Im erstmals ausgetragenen Mixed-Team-Wettbewerb setzten sich die beiden 19-Jährigen im Finale gegen die Favoriten aus Großbritannien durch. Mit fast fehlerfreien Leistungen am Reck und auf dem Schwebebalken. Die Mixed-Entscheidung im Turnen gehört bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles erstmals zum olympischen Programm. Bollerwagen, Bierkästen und gute Stimmung, so sah es heute vielerorts in Deutschland aus. 2,5 Wochen nach dem Muttertag waren die Männer dran und konnten ihren Vatertag feiern. Wie jedes Jahr an Christi Himmelfahrt. 40 Tage nach Ostern feiern Christen die Aufnahme Jesu in den Himmel. Dazu fand im thüringischen Eichsfeld die traditionelle Männerwallfahrt statt. Tausende Pilger machten sich auf den Weg zur Wallfahrtskirche Klüsschen-Hages und nahmen dort am Gottesdienst teil. Auf der Wiese oder im angrenzenden Wald. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 30. Mai.
Warme Luft aus Südwesteuropa und die kräftige Maisonne sorgen vielerorts für sommerliche Temperaturen. Heute Nacht fällt von der Ostsee bis zum Erzgebirge und den Alpen ab und zu leichter Regen, sonst bleibt es meist trocken. Morgen wird es im Norden und Osten windig, bei vielen Wolken und örtlich etwas Regen, Richtung Süden und Westen freundlicher, zum Teil richtig sonnig. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen 16 und 6 Grad. Morgen 20 Grad an der Ostsee bis 30 Grad am Oberrhein, auf den Nordseeinseln frischer. Am Samstag teils Sonne, teils dichte Wolken und schwülwarm. Vom Westen bis in die Mitte teilweise kräftige Schauer und Gewitter bis hin zu Unwettern. Die kann es am Sonntag in weiten Landesteilen geben. Am Montag südlich der Donau Regen und Gewitter, sonst meist trocken und wieder ruhiger.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Der Hintergrund.
Italien erinnert derzeit an die Befreiung von der nationalsozialistischen deutschen Besatzung und vom Faschismus vor mittlerweile 80 Jahren. Ganz vorn dabei die Partisaninnen und Partisanen der Resistenza. Sie führten jahrelang, vor allem in Norditalien, einen Guerillakrieg gegen die Besatzer. Aber wer waren diese Menschen, die damals in den Bergen lebten? Und vor allem, wie ist Italien nach dem Krieg mit ihnen umgegangen? Wie hat sich das Land an sie erinnert? Unsere Korrespondentin Lisa Weiß war im Piemont und hat sich dort auf Spurensuche begeben.
Normalerweise gehen mein Freund Marco Bernardi und ich einfach nur so wandern. Aber diesmal haben wir ein ganz besonderes Ziel.
Wir sind in Paraloop angekommen, im Sturatal, hier in der Provinz Cuneo. Das ist ein symbolischer Ort für den Widerstand gegen den Faschismus, für die Resistenza.
Hier war einer der ersten Stützpunkte der Partisanen.
Und hier ist auch mein Opa vorbeigekommen, wenn auch nur kurz. Er war dann als Partisan im Granatal nebenan und ist am Ende des Frühjahrs 1945 ins Sturatal zurückgekehrt.
Marco erinnert sich noch gut an den Opa seiner Kindheit. Er war damals ein älterer, schon etwas kranker Mann. Klein, gebeugt von der harten Arbeit auf den Feldern. Einer, der selten lachte, aber wenn dann richtig. Aber in seiner Jugend war Leopoldo Bernardi, geboren 1922, Partisanenführer. Kampfname Leone, Löwe. Eigentlich hätte er, wie die meisten seiner Altersgenossen, im Juli 1942 von Cuneo aus als Soldat an die Ostfront geschickt werden sollen.
Aber mein Opa ist nicht mit ihnen aufgebrochen. Einer dieser Zufälle, die vielleicht nicht die Geschichte verändern, aber persönliche Schicksale. Mein Opa war schon im Zug. Da kommt plötzlich sein Hauptmann, der ihn kannte, aber jetzt nicht mit ihm befreundet war, und packt ihn und wirft ihn mehr oder weniger aus dem Zug, sagt ihm, er soll auf der anderen Seite vom Zug runterspringen und in den Wald verschwinden, weil aus diesem Krieg keiner zurückkehren wird.
Warum der Hauptmann genau seinen Opa ausgesucht hat, Marco weiß es nicht. Denn auch der Hauptmann ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Marco weiß nur, dass sein Opa dann tatsächlich untertauchte, sich in den Bergen versteckte, die er so gut kannte. Er war erstmal kein Mitglied der Partisanen, denn die gab es damals noch gar nicht. Um zu verstehen, wie Marcos Opa Partisan wurde, wie überhaupt die Partisanen entstanden sind, ist man in der Casa Galimberti in Cuneo richtig. Früher war es das Wohnhaus von Duccio Galimberti, dem Gründer der ersten Partisanenbande. Heute ist es ein Museum. Gigi Garelli vom Historischen Institut für die Resistenza in Cuneo empfängt uns und führt uns durch die Räume.
Wir müssen uns vorstellen, dass in diesem so schön eingerichteten Raum mit diesem enormen Schreibtisch mit den Büchern darauf, dass hier Duccio Galimberti auch einfache Leute empfangen hat.
Duccio Galimberti, geboren 1906, war Sohn eines faschistischen Ministers. Seine Mutter war jüdischer Abstammung. Er selbst wird Anwalt und überzeugter Antifaschist, weil er sich unter dem Regime unfrei fühlt. Hier in diesem großbürgerlichen Arbeitszimmer trifft er sich mit Gleichgesinnten. Er lebt mit, wie die Alliierten langsam vom Süden aus Italien erobern, wie Mussolini gestürzt wird und wie die Deutschen ihn befreien, den Norden Italiens besetzen und dort einen faschistischen Marionettenstaat einrichten, unter Mussolini als Staatschef.
Und dann haben Duccio und die anderen die Idee, in die Berge zu gehen, zu kämpfen. Fast alle von ihnen sind Alpinisten. Sie kennen unsere Berge, unsere Täler hier sehr gut.
Sie brechen also auf, steigen auf nach Madonna del Coletto, einer kleinen Kapelle auf dem Berg. Von dort aus hat man den Überblick über mehrere Täler. Hier bleiben sie erstmal. Am Anfang sind sie etwa ein Dutzend. die erste Partisanenbande.
Dann haben sich ihnen andere angeschlossen. Sie steigen ins Duratal ab und steigen auf der anderen Seite des Tals wieder auf.
Paraloop, das kennen wir schon, der Partisanenstützpunkt. Zu Besuch bei einer, die das alles selbst miterlebt hat. Francesca Ramero war damals 15 Jahre alt. Heute ist sie weit über 90, lebt aber noch allein. Francesca Ramero erzählt von den Kriegszeiten, von den Schrecken. Aber auch, dass sie trotzdem sonntags tanzen ging. Sie war schließlich jung. Was aber die Zeitzeugin auch sagt:
Ganz ehrlich, ich hatte Angst vor den Partisanen, weil sie Tabak aus unserem Geschäft geraubt haben. Und meine Mama hatte wegen ihnen viel Angst um uns Mädchen. Ich war 15, meine Schwester 4 Jahre älter und sie war schön.
Also, wie so oft in einem Krieg war die Zivilbevölkerung Opfer, musste unter allen Konfliktparteien leiden, auch unter den Partisanen. Und trotzdem gab es immer wieder Menschen, die trotz ihrer eigenen Armut Menschen wie seinen Opa Leopoldo unterstützt haben, sagt mein Freund Marco. Wir erinnern uns, sein Opa war ja desertiert, schon lange bevor die erste Partisanenbande gegründet wurde, und hat sich über ein Jahr lang in den Bergen versteckt. Im Frühjahr 1944 beschließt Marcos Opa dann, es reicht.
Also mein Opa weiß, dass es Partisanen gibt, er weiß, wo sie sind und entscheidet sich dafür, einer von ihnen zu werden, aus politischer Überzeugung. Er tritt den Garibaldini bei, das sind die kommunistischen Brigaden.
Dass sein Opa irgendwo Duccio Galimberti, den Gründer der Partisanen, getroffen hat, glaubt Marco eher nicht. Jedenfalls hat er nie davon erzählt. Und überhaupt ist Duccio Galimberti seit Anfang des Jahres 1944 nicht mehr in den Bergen. Er wird schwer an einem Bein verwundet, versteckt sich dann in Turin. Duccio Galimberti wird nicht mehr miterleben, wie Italien am 25. April 1945 befreit wird. Der erste Partisanenführer wird schon zuvor in Turin entdeckt, gefoltert und getötet. Was sein Opa Leopoldo genau erlebt hat, als er selbst eine Gruppe von Partisanen anführte, darüber weiß Marco so gut wie nichts. Sein Opa hat über die Zeit kaum gesprochen. Worüber er dann wieder gesprochen hat, dass er überhaupt nicht zufrieden war mit diesem neuen Italien, das nach dem Krieg entstanden ist. Einerseits hatte sein kommunistischer Opa unrealistische Träume von einer Revolution wie in Russland, meint Marco. Andererseits fühlte er sich auch einfach ungerecht behandelt.
Nachdem er Partisan gewesen war, erwartete sich mein Opa wie viele andere, dass das neue republikanische Italien diejenigen, die den Faschismus persönlich bekämpft hatten, mit einem Posten im Staatsdienst belohnen würde. Mein Opa hatte keine großen Träume. Er war ein einfacher Mensch. Sein Horizont reichte nicht hinter diese Berge. Das, was er sich erhoffte, war ein Posten als Verkehrspolizist.
Aber Marcos Opa hat diesen Posten nie bekommen. Dafür aber viele, die den Faschismus unterstützt hatten. Wie konnte das sein? Um das zu verstehen, müssen wir uns die Zeit direkt nach der Liberazione, der Befreiung Italiens, am 25. April 1945 genauer anschauen. Es sind chaotische Zeiten, direkt nach dem Zusammenbruch des Regimes. Man findet die Folterorte der Faschisten und Nationalsozialisten. Partisanen ermorden bei sogenannten wilden Säuberungen Faschisten. Alte Rechnungen werden beglichen. Es gibt Gewalt auf allen Seiten. Und die neue italienische Republik, die sich dann gründet, die weiß nicht so recht, wie sie mit all dem, was passiert ist, umgehen soll. Oder besser gesagt, sie ändert ihre Meinung immer wieder. Aber von vorne. Ein Besuch im Deutschen Historischen Institut in Rom bei Direktorin Petra Terhofen sind wir richtig für den Blick von außen auf die italienische Nachkriegsgeschichte, auf die Erinnerung an die Partisanen. Die war erstmal weitgehend positiv, sagt sie. Aber diese erste Phase dauerte nicht ewig.
Also das politische und gesellschaftliche Klima wurde eben zunehmend vom Antikommunismus geprägt. Und der Antifaschismus wurde in dieser Zeit zunehmend weniger wichtig. Ich will sagen, die Partisanen wurden in den Hintergrund gedrängt.
So lässt sich vielleicht auch erklären, warum Markus Opa, der junge kommunistische Ex-Partisan, nie seinen Traumjob als Verkehrspolizist bekommen hat. Aber er war nicht der Einzige, der enttäuscht wurde vom neuen Italien. Das ging vielen Partisaninnen und Partisanen so. Erst im Laufe der 60er Jahre ändert sich die Erinnerung an die Partisanen wieder. Italien rückt politisch nach links, wie damals ja auch Deutschland. Während Deutschland damals so langsam anfängt, sich mit der Nazi-Vergangenheit wirklich auseinanderzusetzen, feiert Italien seine Widerstandsbewegung.
Das wichtigste Problem dieser antifaschistischen Meistererzählung war wahrscheinlich, dass man den Rückhalt der Resistenza in der Bevölkerung massiv übertrieben hat. Letztlich ging man davon aus, dass die Mehrheit eigentlich immer antifaschistisch gewesen sei. Aber das entspricht definitiv nicht den Tatsachen.
Und dann kommen die 90er und es ändert sich alles. Ein riesiger Korruptionsskandal in der italienischen Politik kommt ans Licht. Barbara Beruti vom Institut für die Geschichte der Resistenza in Turin.
Alle Parteien, die nach dem Krieg im Geiste des Antifaschismus und der Resistenza entstanden waren, sind mit diesem großen Skandal von der Bildfläche verschwunden.
Und einer wird groß, den wir auch in Deutschland kennen. Silvio Berlusconi. Der hat mit Antifaschismus so gar nichts am Hut. Er bricht das italienische Tabu, dass man mit Faschisten nicht zusammenarbeiten darf, und koaliert mit einer neofaschistischen Partei, dem MSI.
Und Berlusconi hat auch die Gedenkfeier zum 25. April, dem Tag der Befreiung, komplett ignoriert. Er ist in einer Fernsehshow aufgetreten und hat gesagt, das sei doch alles vorbei, das interessiere ihn überhaupt nicht mehr.
Noch ein Tabubruch. Einer von vielen. Und jetzt kommt wieder die deutsche Historikerin Petra Terhoven mit ihrem Blick von außen ins Spiel. Die erklärt das, was damals passiert ist, so.
Und es entstand so ein, ja, so ein Versöhnungsdiskurs, ne? So, ja, es war eben eine schlimme Zeit und letztlich war es ja egal, auf welcher Seite man kämpfte und alle haben gelitten und jetzt haben wir uns alle wieder lieb. Das ist durchaus auch eine Karte, die Giorgia Meloni bis heute ganz erfolgreich spielt.
Giorgia Meloni, jetzt sind wir bei der heutigen Ministerpräsidentin angelangt. Ihre heutige Partei, Fratelli d'Italia, gilt als postfaschistisch. Überzeugte Antifaschistin ist Giorgia Meloni also sicher nicht. Aber im Umgang mit den Partisanen, mit der Resistenza, da verhält sie sich ziemlich geschickt, sagt Petra Terhoven.
Also anders als Berlusconi verweigert sie die Teilnahme an diesen antifaschistischen Ritualen eben nicht, sondern sie macht sie eher zum Anlass patriotischer Reden, die die Einheit der Nationen betonen und Versöhnung beschwören.
Und so hat sie sich immer wieder öffentlich vom historischen Faschismus distanziert, sagt Petra Terhoven.
Gleichzeitig verhindert Meloni überhaupt nicht den dumpfen Neofaschismus, der Teile der eigenen Basis bestimmt. Also ich halte sie tendenziell für eine Wölfin im Schafspelz.
Markus Opa, Leopoldo Bernardi, der Partisan mit dem Kampfnamen Leone, Löwe, der hat das alles nicht mehr miterlebt. Er ist in den 90er Jahren gestorben. Was würde er wohl zur heutigen Regierung, zum heutigen Umgang mit dem Erbe des Faschismus sagen?
Mein Opa war schon zu seiner Zeit extrem unzufrieden. Und ich will mir lieber gar nicht vorstellen, was er heute sagen würde. Ich glaube aber, dass er sogar noch wütender und enttäuschter wäre. Und wenn er nochmal 20 Jahre alt wäre, ich will nicht sagen, dass er dann nochmal zu den Waffen greifen würde, aber ich glaube schon, dass er sich politisch engagieren würde.
Thank you.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten. Um 20.30 Uhr mit Milat Kupay. Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz rechnen Fachleute mit einer Verschärfung der Lage. Die Behörden im Kanton Wallis fürchten eine Flutwelle oder Gerölllawinen. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Als der Gletscher gestern abbrach, rutschten Millionen Kubikmeter Schutt, Geröll und Eis ins Lötschental. Sie zerstörten nicht nur den Großteil des Dorfes Blatten, sondern verstopften auch das Flussbett der Lonzer. Der See, der sich dahinter gebildet hat, dürfte nach neuesten Angaben der Behörden in den frühen Morgenstunden überlaufen. Im schlimmsten Fall könnten dabei Lawinen aus Geröll und Schlamm ausgelöst werden. Man sei zum Abwarten verurteilt, hieß es am Abend vor Ort. Denn ein Einsatz im unmittelbaren Katastrophengebiet sei zu gefährlich. Menschen in tiefer gelegenen Orten wurden in Sicherheit gebracht.
Die Bundesregierung will große Internetkonzerne wie Google und Meta zur Kasse bitten. Kulturstaatsminister Weimar kündigte in einem Interview mit dem Magazin Stern die Einführung einer Digitalabgabe an. Sie soll demnach von Plattformen gezahlt werden, die journalistische und kulturelle Inhalte nutzen. Gemeint sind wohl unter anderem Konzernportale wie YouTube oder Instagram. Weitere Details nannte er nicht, allerdings sprach sich der Kulturstaatsminister für einen Abgabesatz in Höhe von 10% aus. Verbände der Medienbranche begrüßten die Pläne. Die Einnahmen dürften aber nicht im Bundeshaushalt verschwinden, sondern sollten unmittelbar für die Unterstützung redaktioneller Medien verwendet werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. In ihrer Dankesrede in Aachen warb von der Leyen für ein unabhängiges Europa. Persönliche Freiheit sei nur dort möglich, wo es kollektive Unabhängigkeit gebe.
Warten wir ab und reagieren wir auf die nur unmittelbare nächste Krise? Oder nehmen wir die Dinge selbst in die Hand und entscheiden selbst über unsere Zukunft? Eine Zukunft ohne Zwang und Aggression. Eine Zukunft, in der die nächste Generation den europäischen Traum leben kann. Eine weltoffene Union. Eine Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die russische Armee rückt im Osten der Ukraine weiter vor. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, eroberten russische Truppen 3 weitere Ortschaften, 2 davon in der Region Donetsk, eine in der Region Charkiw. Der ukrainische Generalstab meldete zudem heftige Gefechte in den Gebieten um Pokrovsk und Toretsk. Beide Städte gelten als strategisch wichtig. Toretsk steht bereits weitgehend unter russischer Kontrolle. Und das Wetter in Deutschland. Nachts oft trocken, Richtung Osten noch Regen, Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Morgen im Norden Wolken und etwas Regen, sonst heiter und trocken, Höchstwerte 17 bis 30 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig, in der Mitte vermehrt Schauer und Gewitter 18 bis 31 und am Sonntag bis 28 Grad. Und die Zeit 20.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Ich glaube dann auch immer so an das Gute im Leben und dass dann doch schon alles irgendwie gut wird. Ja. Und ich meine, ich habe das hier gestartet mit sehr vielen Unbekannten. Wie werden meine Eltern reagieren? Wie wird auch der Vater von meiner Tochter reagieren? Wie kriegen wir das alles hin? Waren alles sehr viele Unbekannte und irgendwo auch ein Risiko. Aber letztendlich ist ja alles ausgegangen so. Und warum soll das hier nicht auch funktionieren?
Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
Oh, da zieht jemand gerade die Rollläden hoch. Guten Morgen. Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid, hier bei mir. Ich bin gerade in Suderburg. Wo ist Suderburg? Liegt in Niedersachsen zwischen Hannover und Hamburg. Ich bin gerade unterwegs auf einer Straße, auf der ich mich sehr alleine fühle. Zur Iris. Iris wohnt aber jetzt nicht hier in irgendeinem der Einfamilienhäuser. Nö. Iris wohnt, oh Gott, irgendwo da hinten, Wiese, Wald, in einem Tiny House auf 35 Quadratmeter mit ihrer 5-jährigen Tochter. Und das seit circa 2 Monaten. Sie ist weggezogen aus ihrem alten Umfeld und hat ganz viel hinter sich gelassen. Eigentlich fast alles, weil sie hier niemanden kennt. So, wer von euch denkt sich gerade, was hat die gemacht? Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber jetzt mal ehrlich, wer von euch hat sich auch gerade gedacht, hey, wie cool, da traut sich mal jemand was. Ich besuche jetzt die Iris und will von ihr wissen, wieso, weshalb, warum
Und ich bin eigentlich auch schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Wie cool ist das?
Ein Holzhaus, haselnussbraun mit leichtem Rotschimmer, einstöckig, wie ein kleiner, schmaler, länglicher Bungalow mit angedeutetem Schrägdach. Fenster, Tür und Dachrahmen im selben tiefen Schwarz. Vor der Tür ist eine überdachte Terrasse, ein paar Pflastersteine führen über das noch erdige Grundstück zum Eingang. Und dieses Haus steht mitten in einem Wohngebiet, flankiert von lauter Einfamilienhäusern.
Hallo. Hi, bin ein paar Minuten zu früh, entschuldige.
Das macht überhaupt nichts, alles gut. Komm rein.
Schuhe ausziehen.
Nee, lass sie ruhig an.
Sicher?
Ja, alles gut.
Es liegt Schnee
wirklich
draußen.
Wir haben hier ständig, ich fehl hier ständig.
Ja, dann.
Wir haben ja hier viel Erde und viel noch nicht so viel Gras und so, also alles gut.
Es liegt eh Schnee.
Ja.
Hi.
Ja, ich bin Iris.
Hallo.
Hi,
Iris. Hallo.
Komm rein in das gute Stückchen.
Wie cool ist das? Ich war noch nie in einem Tiny House. Noch nie!
Ja, dann herzlich willkommen.
Danke.
Iris wohnt zu dem Zeitpunkt übrigens schon knappe 2 Monate in dem Haus, von dem ihr jetzt mit Sicherheit wissen wollt, wie es da drinnen aussieht. Also, ihr kommt rein und landet gleich im Küchenwohnbereich. Direkt hinter der gläsernen Eingangstür, durch die ihr durchgegangen seid, ist also die Küche. Links daneben eine Couch und ein kleiner Minitisch. Gleich neben der Couch geht's durch eine weiße Tür in das Kinderzimmer ihrer Tochter. Da steht rechts ein Hochbett drin, ein Schreibtisch ist davor, unter dem Hochbett ist Platz für eine Kuschelecke, Spielecke, ein Kleiderschrank hat daneben auch Platz. Also ich finde für eine 5-Jährige mehr als ausreichend. Wenn ihr dann wieder zurückgeht zur Küche, dann geht ihr rechts den Gang weiter. Da kommt ihr am Bad vorbei, mit Dusche und dann auch schon in Iris Schlafzimmer. Das Bett in ihrem Zimmer ist erhöht, weil drunter 2 große Schubfächer sind. Auch hier ist Platz für einen kleinen Kleiderschrank, für einen Schreibtisch. Und überall im Haus wird der Platz bis unter die Decke komplett genutzt. Eingezogen ist Iris hier am 30. Dezember, also schimmergleich Silvester im neuen Zuhause gefeiert. Aber, meine Lieben, in dieser Geschichte geht es nur zum Teil um dieses kleine Haus. Das Haus ist nur das, was man auf den ersten Blick sieht. Ja, innen drin ist mehr Platz, als man denkt. Das habt ihr gerade gehört, aber das meine ich gar nicht. Denn hinter dieser Entscheidung steckt mehr persönliche Entwicklung, als eigentlich in ein Tiny House passt. Es passt aber.
Wie geht's dir?
Aber mir geht's heute gut, ja, weiß nicht, bin entspannt, habe ein kinderfreies Wochenende vor mir. Das ja immer so mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge. Also ich verbringe schon sehr gern Zeit mit meiner Tochter, aber ja, ich bin auch mal froh, wenn ich mal die Beine hochlegen kann und mal, weiß ich nicht, nichts machen muss oder das machen kann, was ich möchte. Ja.
Es gibt in dem ganzen Interview, du kennst unseren Podcast, es gibt eine Vorstellung.
Ja.
Die darfst gerne du machen.
Mhm.
Oder du lässt dich kurz von mir vorstellen. Du darfst es dir aussuchen.
Also ich glaube, vielleicht stellst du...
Ich, genau.
Ja, mach du das mal.
Okay. Aber da muss ich mal kurz auf meinen Zettel schauen. Nicht, weil ich nicht weiß, wie du heißt und wie alt du bist, sondern ich habe mir auch eine sehr, sehr komplizierte Frage dazu aufgeschrieben. Richtiger Zettel, hier. Also, ihr Lieben, ich bin gerade bei Iris. Iris ist 43, hat eine Tochter, die ist 5. Du bist Commerzbank-Mitarbeiterin, ja?
Korrekt.
Korrekt. Korrekt ist der. Und du wohnst in einem Tiny House in Suderburg und du hast bewusst sozusagen dein Dorf, das du vorher hattest, das war kein Dorf, das ist eher dörflicher hier, verlassen, um in ein Tiny House bisschen im Nirgendwo zu ziehen. Und die unglaublich komplizierte Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, warum?
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 Also, ich habe mich in meinem Dorf einfach
weiß ich nicht, nicht mehr so wohlgefühlt tatsächlich. Das hat angefangen mit der, dass ich mich auch mit meiner Partnerschaft nicht mehr wohlgefühlt habe. Ich habe mich dann auch in der Stadt nicht mehr wohlgefühlt als solches. Muss jetzt nicht unbedingt die Stadt dort sein, wo ich herkomme, ja. Sondern es war mir einfach zu viel Beton, zu viel Lärm, zu viel Müll, zu viel einfach von allem. Ja. Und das ist ja auch, weiß nicht, es ist gewachsen, bis ich hier jetzt hergekommen bin. Das hat bestimmt jetzt von der Grundidee bis jetzt 3 Jahre gedauert. Dann kommt tatsächlich auch noch so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke dazu, dass ich mit dem Tiny House auch einfach weniger Energie benötige. Ja. Wir haben jetzt auch den Boden nicht versiegelt. Wir haben jetzt hier ein Streifenfundament. Also okay. Da auch weniger Bodenversiegelung und einfach grundsätzlich kleiner wohnen, weniger Dinge anhäufen. Und das ging tatsächlich von dem Grundstück halt hier. Ne? Ich habe schon geschaut im Rhein-Main-Gebiet.
Da war nichts? Ja.
Also nichts, was ich mir dann leisten konnte oder wollte. Also ich muss auch sagen, ne, ich habe vor ein paar Jahren einen Teil von meinem Elternhaus geerbt und das habe ich dann verkauft und ich kann jetzt dadurch, dass ich das jetzt hier, sag ich mal, reinvestiert habe, auch mietfrei wohnen. Ne?
Ein Gedanke, dem ich viel abgewinnen kann, also mietfrei wohnen. Bitte, wer von euch hätte nichts dagegen, außer ihr besitzt jetzt auch eine eigene Immobilie, aber auch die muss ja meistens irgendwie abbezahlt werden. Also umso praktischer, wenn ihr wie Iris etwas Geld zur Verfügung habt. Aber auch ohne Erbe ist so ein Tiny House auf Dauer deutlich günstiger als die Miete in der Großstadt oder das Abbezahlen des Bausparkredits. Ihr könnt ja mal selber schauen, aber ich habe euch schon mal ein bisschen was vorgerechnet. Guck mal, so ein Tiny House gibt es schon für wenige 10.000 Euro. Oder höher ausgestattet geht es auch gut über die 100.000 Euro. Dann sind wir im Bereich von Iris Haus. Aber das ist all-inclusive, also mit Möbeln, Küche, Küchengeräten, allem. Das Haus wird euch fertig mit Inhalt hingestellt. Iris zahlt jetzt monatlich für die Grundstückspacht, Strom, Internet, Wasser knapp 500 Euro. Ja, nicht schlecht. Aber in Iris Leben war es vorher eigentlich auch nicht so schlecht.
Ja, also ich muss sagen, bevor meine Tochter geboren wurde. Kurz bevor
deine Tochter geboren wurde.
Also da haben wir schon unser Leben zu zweit genossen. Also wir hatten eine schöne Partnerschaft, fand ich. Also mein damaliger oder mein jetzt noch Ehemann und ich. Also wir sind viel gewandert. Wir waren viel in der Natur, gerade am Wochenende und auch unsere Urlaube haben wir so verbracht. Wir haben auch in Frankfurt immer viele Museen besucht. Also wir hatten sehr viele gemeinsame Interessen. Ich bin auch einmal die Woche noch malen gegangen. Ich habe, weiß ich nicht, was soll man die Woche joggen. Also ich war sehr umtriebig und habe noch Yoga gemacht. Mhm. Und weiß ich nicht, ich war ein paar Mal, ich habe dann kurz vorher noch irgendwie einen Segelschein gemacht und war dann in Europa. Mit so einer großen Gruppe, mit meinem vorigen Arbeitgeber, die haben so eine große Segelgruppe gehabt, da waren wir viel unterwegs, das heißt viel unterwegs, einmal im Jahr unterwegs und so viel mit Hobbys beschäftigt, viel mit dem Leben und das war damals auch gut.
Und dann wurdest du schwanger?
Genau, und das war auch gar nicht so eine spontane Sache in dem Sinne. Also wir haben uns irgendwann überlegt, ja, wollen wir überhaupt Kinder oder wollen wir nicht? Und da muss ich auch sagen, ne, der Papa von meiner Tochter, der wollte damals, glaube ich, stärker ein Kind. Also so habe ich das. Ich habe gedacht, ich glaube, wir könnten uns auch unser Leben ohne Kinder gut einrichten. Ja. Und aber er wollte irgendwie unbedingt, ne? Also alle um uns rum hatten tatsächlich auch schon Kinder, so die wir jetzt so kannten, ne? Mhm. Und gut, dann haben wir probiert. Wir waren damals auch schon 6 oder 37, ne? Jetzt auch nicht mehr so die Jüngsten. Mhm. Wir waren da, glaube ich, sieben Jahre zusammen schon, ne? Also schon auch eine gute Zeit miteinander verbracht und gelebt.
Ihr kanntet euch also.
Und wir kannten uns, genau. Ja, und es hat dann nicht geklappt. tatsächlich. Ne? Und dann ja, machen wir jetzt das mit dem Kinderwunsch, mit der Kinderwunschklinik und so weiter. Machen wir das nicht? War auch damals sehr hin und her gerissen, weil ich gedacht habe, naja, wenn die Natur das vielleicht nicht will, vielleicht ist es auch nicht so gut, ne, wenn wir uns vermehren. Vielleicht hat das ja auch einen Grund.
Hast du wirklich so gedacht?
Ja, tatsächlich, ja. Dann passt es vielleicht so nicht zusammen, vielleicht soll es dann nicht sein. Und so habe ich wirklich gedacht, ja. Weil ich habe dann auch wiederum, ne, ich bin dann auch immer so hin und her gerissen, weil, ne, wenn er so einen Wunsch hat und weil das meiste, das macht ja dann schon auch, mach ja dann schon auch ich, ne? Ich muss ja dann die Hormone nehmen und so weiter.
Ja, das ist dann brauchen die Männer.
Das kann
mir
dann
nicht.
Keiner abnehmen. Und dann habe ich auch überlegt, naja, also einmal können wir ja probieren. Und es hat dann geklappt. Ja. Und
Beim ersten Mal.
Und auch so unter den Voraussetzungen, wo dann auch die Frauenärztin da in der Klinik gesagt hat, dass das ja auch sehr unwahrscheinlich gewesen ist, dass ich jetzt schwanger bin. Und dann war es plötzlich da.
Wie lief die Schwangerschaft?
Also in den ersten 3 Monaten musste ich mal 3 Wochen liegen.
Okay.
Ich glaube, dass ich am Anfang, aber das ist jetzt nur so eine Vermutung, dass sie am Anfang, glaube ich, 2 Eier eingenistet haben und dann 1 abgegangen ist. Und
tut mir leid.
Ich bin damit fein. Also das, ich war da auf so einem Dings, ich lasse das alles auf mich zukommen und was da passiert, ist passiert.
Okay.
Ja. Und musste ich ja 3 Wochen liegen, aber ansonsten weiß ich nicht, so ab dem 3. Monat, wo dann auch so ein bisschen die Übelkeit nachlässt, war eine super Schwangerschaft. Ja. Okay. Also war wirklich eine schöne Zeit. Ich erinnere mich da gern zu. Ja.
An dieser Stelle möchte ich euch etwas sehr Wichtiges mitgeben. Ihr habt ja über ihn jetzt schon ein paar Mal was gehört und er wird auch noch ein paar Mal vorkommen. Ich meine Iris Ex-Mann, beziehungsweise noch Ehemann. Der ist übrigens gerade auch in der Nähe von Suderburg und verbringt Zeit mit seiner Tochter. Jedoch, das ist so gut wie alles, was ich euch an Informationen über ihn weitergeben werde. Denn die beiden sind getrennt und in solchen Fällen können und wollen wir nicht einfach über jemanden reden, der nicht da ist. Ich bin mir sicher, ihr versteht das. Ich muss euch leider an dieser Stelle mit dem Satz zurücklassen: Für die Trennung gab es Gründe.
Ich halte fest, du kommst aus Frankfurt, aus der Nähe von Frankfurt.
Genau.
Hast dort gelebt, hast eigentlich dort, wie du gesagt hast, ein gutes Leben gehabt mit deinem Partner, Ex-Mann ist es nicht, ist rechtlich noch immer dein Mann.
Ja.
arbeitest gern bei der Commerzbank?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Immer noch. Und irgendwann kommt Iris, deren Leben eigentlich ganz okay ist, auf die Idee, so jetzt reicht's. Wann war dieser Moment oder diese Phase, in der es begonnen hat bei dir, dass du merkst, nee, muss weg.
Also ich glaube, dass auch Corona tatsächlich auch nochmal so ein Verstärker tatsächlich war, wo wir plötzlich wirklich viel zu Hause aufeinander gehockt haben. Ich glaube, das war nochmal ausschlaggebend, weil wenn ich so zurückblicke, habe ich das so in Erinnerung, dass wir da noch vermehrt gestritten haben oder ich vermehrt gestritten habe, sagen wir es mal so.
Ihr seid nicht die Einzigen während der Corona-Zeit vor allem.
Genau. Also. Und das hat mir auch so bewusst gemacht, ja, Stadtleben ist halt auch mit Kind dann da nicht mehr schön. Ne? Also wir konnten immer noch so in diese Parks irgendwie gehen und so, aber ansonsten habe ich mich da sehr gefangen gefühlt.
Corona auf dem Land, für Familien ganz anders.
Also und komplett wir waren ja anders. Auch in einer schon noch guten Situation. Also meine Tochter war noch nicht im Kinder, ne, sie war ein halbes Jahr alt, als das aufkam.
Ja.
Als sie dann auch in die Krippe oder in die Kita ging, war ja schon vieles irgendwie geregelt.
Ja.
Und wir hatten trotzdem noch unseren Alltag auch mit Freunden. Ne? Wir haben uns trotzdem irgendwie draußen getroffen mit Maske und so. Ne?
Ja,
ging ja doch alles irgendwie noch. Wir hatten keine Kinder in der Schule oder so. Das stelle ich mir nochmal viel schwieriger vor. Und von daher waren wir schon noch in einer komfortablen Situation. Aber trotzdem hat das ja unsere partnerschaftliche Situation noch eher verschlimmert.
Okay, partnerschaftliche Situation, ja. Corona, also die Parameter, die kann ich mir zusammen summieren, ist schwierig. Aber deswegen muss man ja nicht gleich umziehen in ein Tiny House.
Nee, aber ich wollte dann auch mehr ins Ländliche tatsächlich wieder. Das habe ich mir schon irgendwie gewünscht und ich habe das auch angesprochen und das kam jetzt für ihn nicht in Frage. Er will weiter dort auch in der Stadtnähe wohnen etc. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Ja, soll ich jetzt denn hier bleiben? Aber irgendwann wollte ich ja dann auch nicht mehr mit ihm zusammenleben. Ja. Das war so der erste Schritt, ne? Mich einfach zu trennen, weil es irgendwie nicht mehr ging. Wir konnten nicht mehr miteinander sprechen, keine gemeinsame Basis mehr gehabt. Und ich habe zu Hause, die Atmosphäre war auch nicht schön. Ich habe mich da nicht mehr wohl gefühlt und ich konnte auch irgendwie das, was ich jetzt dazu beitragen konnte, hat irgendwie dann auch nicht ausgereicht. Ja.
Also du wolltest ins Ländliche, aber das sind jetzt ein paar hundert Kilometer.
Ja, ja.
Warum hierher? Du kennst hier niemanden, oder? Also kanntest niemanden.
Ja, jetzt kenne ich schon ein paar.
Okay.
Durch Kinder lernt man ja doch schnell Leute kennen.
Ja, stimmt.
Die Nachbarschaft, die ist super, super nett und offen und hilfsbereit. Und warum wollte ich da weg? Ja, also ich habe mir dann auch überlegt, ich möchte da in der Stadt nicht mehr wohnen. Natürlich habe ich da auch meine Freunde gehabt und auch einen gewissen Alltag, aber das hat mich dann nicht so dort gehalten, wie das, was ich dann wollte. Also durch die Trennung sind natürlich auch viele Sachen wieder möglich geworden. Ich kann mir überlegen, wie will ich denn eigentlich in Zukunft wohnen? Wie will ich leben? Ich meine, ne, meine Freunde und so weiter, die sehe ich ja jetzt tatsächlich immer noch. Ne? Ich komme ja einmal im Monat runter.
Ja.
Und da ist der Kontakt dann schon noch da, auch zu dem vorherigen Leben, sag ich mal. Und im Alltag sieht man sich ja auch nicht jeden Tag. Ne?
Ja.
Also,
kann ich bestätigen.
Ich arbeite dann doch irgendwie so viel, dass ich eigentlich keinen Nachmittag außer dann freitags frei habe. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich habe meine Tochter dann unter der Woche auch nicht so häufig gesehen. Ne? Natürlich dann mal abends. Also die war einmal in der Woche bei meinen Eltern. Dann habe ich zwei Nachmittage mal aufgepasst und dann ihr Papa einmal. Ne? Und dann war das immer nur relativ kurz. Und dann denke ich mir, sie ist jetzt noch klein, jetzt will sie vielleicht noch Kontakt, ne? Und dann finde ich es doch schade, wenn die Zeiten da immer so kurz und begrenzt sind.
Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich müsste die Statistik jetzt nochmal nachrecherchieren, aber ich glaube, so um die 90% der Zeit verbringt man mit seinen Kindern, bis sie ungefähr 10 sind oder so. Und danach wird es Stück für Stück weniger, wenn man es auf die gesamte Lebenszeit rechnet. Also, gute Entscheidung.
Ja.
So, statistisch belegt, gute Entscheidung. Was hat dein Mann gesagt, dass du gesagt hast, Suderburg?
Also hat keine Jubelschreie ausgestoßen, ja. Also er war auch am Anfang, war auch sehr dagegen. Und dann war natürlich erstmal Verweigerung in dem Sinne, dass er gesagt, nee, es geht ja nicht mit und so weiter. Aber letztendlich hat er dann schon festgestellt, ja, wir müssen uns ja schon auseinandersetzen, wo wohnt sie jetzt? Ne? Sie hatte schon... Das Wohnen, sie war ja schon eingetragen, dass sie bei mir lebt, ne? Und wie machen wir das dann?
Ja.
Und dann hat er, das fand ich dann auch gut, Kontakt zum Jugendamt tatsächlich gesucht und hat mir einen ganz netten Familienberater und da haben wir dann einen Plan ausgearbeitet, der zwar schon vorher stand, ne? Ich habe mir dann schon auch vorher den Plan ausgedacht, aber der war dann nochmal als vermittelnde Einheit tätig und letztendlich haben wir dann nach 2-3 Sitzungen uns darauf geeinigt, dass wir es so machen. Also ich finde, das ist ja jetzt ein bisschen, also ich glaube, ihr geht es ganz gut damit.
Also dass der Papa...
Also ich habe mir es, glaube ich, schwieriger für sie vorgestellt, so generell den Wechsel. Also ich habe schon versucht, also sie da mitzunehmen. Also ich rede schon, seit ich das vorhab, davon. Ja. Wir waren auch vorher schon mit ihr oft hier. Sie ist auch hier gewesen, als das Haus angeliefert wurde, sodass die Umgebung nicht mehr ganz so fremd war. Ich war sogar im Dezember 22 mit ihr schon im Kindergarten. Ja. Gut, das ist dann sehr lange her, hat sie auch wieder vergessen. Ne? Mhm. Aber einfach, dass so der Übergang nicht so hart ist, habe ich dann schon versucht, da möglichst alles zu machen, dass es ihr dann nicht so schwer fällt.
Okay. Das heißt, du hast das Gefühl, weil sie musste ja auch Freunde zurücklassen.
Ja. Also sie sagt schon hin und wieder mal so, vielleicht einmal in der Woche oder so, dass sie vermisst auch die alten Freunde. Aber ich muss auch sagen, sie hat auch hier schon neue Freunde gefunden. Die waren hier auch schon bei uns zu Besuch. Und von daher fühlt sie sich hier schon wohl.
So eine große Geburtstagskinderparty geht hier, oder? Geht.
Also sie hat glücklicherweise im Sommer Geburtstag.
Da, da kannst du draußen.
Machen wir draußen.
Ja, stimmt, das Grundstück ist groß. Wie viele Quadratmeter hast du hier damit?
Also ich habe nur die Hälfte von diesem Grundstück. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier um die 460 Quadratmeter.
Das reicht. Das reicht vollkommen für auch eine große Erwachsenenparty.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe jahrelang gedacht, ich kann ohne Partner tatsächlich nicht leben. Ich will nicht allein sein. Das habe ich jahrelang so gefühlt und auch so gehabt. Also seit ich vielleicht, 18, 19, 20 bin, also immer mal mit Unterbrechungen, war ich eigentlich immer in Partnerschaften. Ja. Und jetzt merke ich, brauche ich das gerade nicht mehr. Und
du bist so eine Person, Entschuldigung, das klingt jetzt doof, die sind immer in Beziehungen. Also ich habe auch so Menschen in meinem Umkreis, von denen ich das Gefühl habe, warst du jemals allein? Für 5 Minuten?
Ja, ich habe jahrelang tatsächlich nicht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche jemanden, weil ich vielleicht alleine nicht mit mir sein kann oder nicht alleine zurechtkomme. Aber weiß ich nicht, mittlerweile fühle ich mich nicht mehr so. Ich probiere jetzt neue Dinge aus, auch gerade so im handwerklichen Bereich. Ja. Ich bohre jetzt Löcher. Ich habe mir Sägeblatt gekauft für meine Bohrmaschine.
Mega gut. Zum Löcherbohren muss man kein Mann sein. Also
nee,
bitte nicht.
Nee, aber wurde mir tatsächlich auch durch meine Erziehung jahrelang suggeriert. Ja,
muss man
solche
muss man
Sachen.
Die Löcher anschauen, die ich zu Hause bohre. Die sind kreativ.
Ja, genau. Ja, meine ersten auch da bei dem Besenstiel. Die Rückseite sieht auch nicht so schön aus.
Ach, das sieht wunderbar aus. Ja. Alles gut. Hält.
Genau, hält. I stop and wonder
how this happened after all. It's been coming. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Für mich war das sehr überwältigend alles. Heiraten am Strand, ganz was anderes.
Auf Mauritius wird so mancher Traum wahr.
Also wir haben zwischen Las Vegas und hier entschieden, aber nach dem freundlichen Telefonat mit Eva war es für uns klar.
Also erstmal würde ich sagen, dass eine Hochzeit auf Mauritius deutlich billiger ist als eine Hochzeit in Deutschland. Weil die Paare, die hier hinkommen, sagen, okay, sie kombinieren die Hochzeit mit den Flitterwochen.
Um dann einfach mal abzutauchen. Aber Vorsicht!
You don't always have to dive deep to push your limits.
Man darf nicht zu tief tauchen, nicht sein Limit vergessen. Das hatten wir im Kopf, als wir zum ersten Mal zu einem Wrack tauchten.
Auf dem Meeresgrund findet sich Geschichte.
Die wichtigsten Fundstücke, die wir dort gefunden haben, sind Sklavenmedaillen. Das bedeutet, während die Sklaven auf dem Schiff waren, hatten sie um Hals Medaillen mit einer Nummer. Weil es war zu kompliziert, den Namen zu geben. Dann haben sie einfach eine Nummer gegeben.
Zwischen Hamburg und Haiti. Jederzeit in der ARD-Audiothek.
Thank you.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Tim Korge. Die US-Regierung hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das die Zollaufschläge von US-Präsident Trump für ungültig erklären soll. Zuvor hatte ein Bundesgericht die Zollpolitik von Trump blockiert. Aus Washington Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat seine Befugnis überschritten. Das ist das Urteil des für internationalen Handel zuständigen Gerichtes in New York. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein, teilten die drei Richter mit. Das Gericht hat nun angeordnet, die betreffenden Zölle vorerst aufzuheben.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, sagte sie bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut geprägt von imperialem Machtstreben. Europa müsse auf unmittelbare Krisen reagieren. Unter anderem betreffe das die Verteidigungsfähigkeit. Die USA nehmen einen neuen Anlauf zur Vermittlung im Gazastreifen. Das Weiße Haus teilte mit, man habe einen mit Israel abgestimmten Vorschlag für eine Waffenruhe an die Hamas übermittelt. Die Palästinenserorganisation bestätigte, dass man die neuen Vorschläge des US-Sondergesandten Witkoff prüfe. Nach Medienberichten sieht der Plan vor, dass während einer 60-tägigen Waffenruhe 10 israelische Geiseln freikommen. Die Berliner Polizei hat die Besetzung eines leerstehenden Gebäudes in Kreuzberg verhindert. Wie ein Sprecher dem RBB sagte, sind rund 30 Personen aus einer ehemaligen Kneipe an der Ecke Reichenberger Straße-Lausitzer Straße geholt worden. Die Polizei habe das Gebäude dann mit 100 Einsatzkräften abgesichert. Die linke Szene-Kneipe Meuterei war 2021 vom Gerichtsvollzieher geräumt worden. Seitdem stehe das Gebäude leer, so der Polizeisprecher. In der Handball-Bundesliga läuft aktuell das Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und Melsungen. Aus der Max-Schmeling-Halle, Nikolaus Hillmann.
Die zweite Hälfte hat gerade begonnen. Ausverkauftes Haus, 9000 Zuschauer. Deutliche Führung für die Füchse, 21-13. Nach einer überragenden ersten Hälfte. Man hat die Melsunger komplett im Griff. Und der beste Spieler des Abends bislang natürlich Matthias Gitzel. 8 Tore hat er bislang erzielt. 21-13 die Führung gegen Melsungen.
Dankeschön, Nikolaus Hillmann. Und das